Hört mal alle diese fröhliche Geräusche von hinten, ne? Wir haben ein Baby-Takeover heute. Wir haben so viele Babys da. Ja, das braucht nicht. Nee. Oh ja, okay, wow, so viele Dinge, danke. Mein Support-Team. Aber ja, wir haben so viele Babys, weil wir haben, weil so viele Leute hier für Nicks Geburtstagfeier sind. Hey, happy birthday, Nick. Es war schon vorbei, aber ja, er ist schon 30 Jahre alt. The golden years sind hier. Aber ich grüße euch, die hier sind. Und ja, schlagt eure Bibeln bei 4. Mose 11 auf. Wir werden uns heute mit einem Thema aus dem 4. Buch Mose beschäftigen. Aber zuerst möchte ich euch ein wenig über mein Leben in letzter Zeit erzählen. Vor 2 Wochen kam meine Familie von einer Woche in München zurück. Wir waren beruflich dort, aber insgesamt war es eine tolle Reise mit vielen Freunden und so. Leider bin ich sehr krank geworden. Als wir nach Hause kamen, hatte ich keine Stimme mehr. Gar nicht, keine Stimme. Und Fieber. Von Sonntag bis Mittwoch ging es mir sehr, sehr, sehr schlecht. Ich flüsterte sehr zu, weil ich keine Stimme hatte. Ugh, sehr. Ich fühle mich so schrecklich. Mein Hals tut weh. Meine Gelenke schmerzen. Ich wünschte, ich könnte einfach ausstehen und nach draußen gehen und etwas zu unternehmen. Natürlich war ich so krank, dass ich das nicht könnte. Aber am Donnerstag ging es mir schon viel besser. Also ging ich morgens mit dem Hund spazieren. Ich wollte die Sonne und die kühle Luft genießen. Aber es gelang mir nicht. Der Schnee war komplett geschmolzen. Und mir fiel etwas auf. Die Gewege waren ekelhaft. Liebe deckt und Vielzahl von Sünden so zu, ebenso wie Schnee. Ja? Nachdem der Schnee geschmolzen war, sah es überall unordentlich aus. Feuerwerksreste von Silvester und Müll. Es gab jede Menge Hundekot, den die Leute einfach liegen gelassen hatten. Und natürlich sind auch diese winzigen Kieselsteine überall zu finden. Uff, ja, so nervig. Also habe ich Sarah eine SMS geschrieben. Ach, ich habe mich so darauf gefreut, nach draußen zu gehen. Aber jetzt, wo der Schnee geschmolzen ist, ist es hier draußen so eklig. Ich müsste einfach nur wieder rein. Ich hoffe, dass hier bald aufgeräumt wird. Ein paar Tage später kam der Schnee zurück. Es war zwar schön, aber ich müsste morgens den Bus nehmen. Wegen des Schnees hatte der Bus jedoch große Verspätung. Er sollte um 9.10 Uhr kommen, kam aber gar nicht. Also musste ich zur S-Bahn laufen und kam zu spät zu meinem Termin. Sorry, Julian. Ich habe Sarah eine SMS geschrieben. Ach, dieser Schnee ist so nervig! Der Bus hatte Verspätung und ich musste zur S-Bahn laufen. Ich bin ganz verschwitzt und jetzt ist mir kalt. Am nächsten Tag wollte ich den Bus nehmen und kam um 9.10 Uhr unten an. Nur um festzustellen, dass der Bus gerade abgefahren war. Es war perfekt pünktlich. Also habe ich Sarah eine SMS geschrieben. Ach, der Bus war heute pünktlich, wie nervig. Jetzt muss ich wieder zur S-Bahn laufen. Vielleicht beginnt ihr langsam mein echtes Problem zu erkennen. Das heißt Berlin. Ja, ich weiß Berlin, okay. Ist mein Problem, dass es Schnee gibt oder dass es keinen Schnee gibt? Dass der Bus zu spät kam oder pünktlich war? Nichts davon. Nee, mein Problem ist, dass ich gerne meckere. Ja, vielleicht bin ich wirklich ein Berliner. Ich meckere gerne. Ich bin ein Meckerer. Ein Nörgler. Wenn meine Kinder nicht bekommen, was sie wollen, meckern sie. Sie sagen, ach Papa, das ist nicht das, was wir wollen. Und was sage ich dann? Hey, meckert nicht, Jungs, seid dankbar. Und meine Kinder sind wirklich wunderbar. Sie hören auf mich. Aber ich bin schrecklich. Ich sollte auf mich selbst hören. Ich drehe mich um und meckere 10-mal mehr als sie. Aber niemand sagt mir, hör auf zu meckern, Austin. Oder hör auf zu jammern. Hör auf zu nörgeln. Sei dankbar. Also mache ich es immer schlechter und schlechter. Tatsächlich ist es in unserer Gesellschaft ganz normal, einfach anzufangen zu meckern. Sich über Dinge zu beschweren, ist in unserer Kultur ein ganz normaler Beistandteil von Gesprächen. Oder? Ja. Ist es für euch normal, euch über alles zu meckern, was nicht gut läuft? Ist das normal? Vielleicht, ja. Hebt eure Hände, wenn es ist normal. Lasst uns ehrlich sein, ja? Ehepartner, hilft eurem Partner, die Hand zu heben, wenn er oder sie sollte. Nein, tu das nicht. Nee. Die meisten von uns sind irgendwann einmal in diese Gewohnheit verfallen. Einmal, mindestens, ja? Einmal pro Tag. Pro Morgen. Einmal vor 8 Uhr. Vor 7 Uhr. Als Teenager habe ich mich über meine Hausaufgaben und meine Lehrer beklagt. Ich habe mich über meine Eltern beklagt. Als Student habe ich über meine Hausaufgaben und meine Lehrer gemeckert. Und darüber, wie viel ich zu tun hatte. Jetzt jammer ich über andere Leute, über den Verkehr, den Bus, über das Wetter, über die höheren Preise, für alles. Ich beklage mich über alles. Eigentlich habe ich eine Regel, ich beklage mich nie über Gott, meine Frau oder meine Kinder. Und das ist eine gute Regel für jeden. Aber diese Kultur des Jammerns umgibt uns und steckt uns an. Und das ist nicht Neues. Vor etwa 3400 Jahren gab es eine Gruppe von Menschen, die durch die Wildnis wanderten und gerne jammerten. Kennt ihr, wie diese Leute sind? Tatsächlich heißt das vierte Buch Mose im Englischen Numbers, also Zahlen, weil es in diesem Buch 2 Volkszählungen gibt. Aber es gibt 7 Fehler, in denen das Volk sich beschwert und gegen Gottes Plan rebelliert. 7-mal. Das Buch sollte Nörgler heißen, nicht Numbers. Schauen wir uns diese Beschwerden mal genauer an und überlegen wir, was wir daraus lernen können, weil wir das ja nachvollziehen können. 4. Mose 11. Lass uns 1-2 lesen. Christian.
Als das Volk die Ohren des Herrn mit Klagen über sein böses Los erfüllte, entbrannte sein Zorn. Das Feuer des Herrn brach bei ihnen aus und griff am Rand des Lagers um sich. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose legte Fürbitte beim Herrn für sie ein. Darauf ging das Feuer wieder aus.
Also die Leute sich beschwerden 7-mal. Hier ist Beschwerde Nummer 1. Sie beklagen sich über ihre Schwierigkeiten. Okay, Beschwerde Nummer 2.
Die Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, wurden von der Gier gepackt und auch die Israeliten begannen wieder zu weinen und sagten, wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken, die Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle. Nichts bekommen wir zu sehen, als immer nur Manna.
Beschwerde Nummer 2. Wir denken an die Fische. Sie beschweren sich über ihr Essen. Das hier ist verrückt. In 2. Mose beschwerten sie sich darüber, dass sie nicht zu essen hatten. Und so versorgte Gott sie mit diesem Zauberbrot von Himmel. Der Tau am Morgen verwandelte sich in dieses Brot, Manna, das die ganze Gemeinschaft ernähren könnte. Könnt ihr euch vorstellen, morgens nach draußen zu gehen und die Erde mit perfektem Gottesbrot bedeckt zu sehen? Ich bin sicher, dass es köstlich war. Jesus machte aus Wasser Wein und der war gut. Ich bin sicher, wenn er aus Tau Brot macht, ist es auch köstlich. Es ist verrückt, dass sie sich darüber beschweren. Aber sie tun es. Sie sagen, ach, wir essen jeden Tag dieses himmlische Brot Gottes. Unser Leben ist so hart. Wir wollen Fleisch. Ich kann verstehen, dass man Proteine zu sich nehmen möchte. Ich esse selbst viel Protein. Aber das ist ziemlich gewagt. Es ist gewagt, sich über die Kochkünste seines Ehepartners oder seiner Mutter zu beschweren. Aber sich über Gottes Kochkünste zu beschweren? Das ist doch wirklich gewagt. Aber das ist Beschwerde Nummer 2. Beschwerde Nummer 3. 4. Mose 12.
Als sie in Haseroth waren, redeten Miriam und Aaron gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er sich genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine Kuschiterin zur Frau genommen. Sie sagten, hat der Herr etwa nur durch Mose gesprochen? Hat er nicht auch durch uns gesprochen? Und das hörte der Herr.
Also Moses Brüder und Schwester beginnen, sich über ihn zu beschweren, weil sie ihre Schwägerin nicht mögen. Was für ein normales menschliches Problem. Sich über die Familie zu beschweren. Die Figuren der Bibel waren ganz normale Menschen, oder? Aber sie lassen ihre Wut an ihrem Bruder aus. Indem sie sich beschweren, ist Moses wirklich etwas Besonderes? Ich meine, wir sind hier ein Führungsteam. Gott hat auch uns benutzt. Warum ist Moses so besonders? Natürlich war Moses etwas Besonderes und von Gott auserwählt. Und Gott macht das im weiteren Verlauf des Kapitels sehr deutlich. Ihr könnt das selbst nachlesen. Schauen wir uns noch ein paar weitere Beschwerden an. Beschwerde Nummer 4 von 4. Mose 14.
Da empörte sich die ganze Gemeinde und erhob ihre Stimme und das Volk weinte in jener Nacht. Alle Israeliten murrten über Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch in Ägypten oder in dieser Wüste gestorben. Warum nur will uns der Herr in jenes Land bringen? Etwa damit wir durch das Schwert umkommen und unsere Frauen und Kinder eine Beute der Feinde werden? Wäre es für uns nicht besser, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten sich zueinander, wir wollen einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren.
Hier merken Sie über ein paar Sachen. Vor allem mögen Sie Gottes Plan nicht. 12 Männer würden losgeschickt, um das gelobte Land zu erkunden, in das die Israeliten ziehen sollen. Die Männer kamen zurück und meckerten, ja, das Land ist reich und gut zum Leben, aber es wird viel zu schwer sein, dort reinzukommen. Wir sollten nach Ägypten zurückkehren. Das brachte die ganze Gemeinde zum Klagen. Ach, Gott hat uns aus der Sklaverei befreit, nur um uns hierher zu bringen, damit wir sterben. Ach, Gott ist der Schlimmste. Sein Plan ist so schrecklich. Ach, ich wäre lieber wie der Sklave, als das hier zu erleben. Lasst uns einfach zurückgehen. Wow, das ist krass. Ach, dieser Moses hat uns hierher gebracht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und diesen Typen loswerden. Die Israeliten waren dramatisch. Gott schenkt ihnen diesen wunderbaren Segen. Und was tun sie? Sie beschweren sich. Ach, das wird zu viel Arbeit. Lassen wir es lieber. Aber bevor ihr urteilt, seid vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass einige von uns manchmal so klingen. Gott, ich weiß, dass du mich segnen willst, aber ich mag deinen Plan für mich nicht wirklich. Lass uns einen anderen auswählen. Gott, ich glaube, Christus sein ist wirklich schwer. Vielleicht kehre ich einfach zu meinen Sünden zurück und lasse diese Sache mit der Gemeinde hinter mir. Gott, dein Weg ist schwer. Vielleicht versuche ich, einen leichteren Weg zu finden. Ich werde einen Leiter oder eine Gemeinde finden, die mir das alles ein bisschen leichter macht und besser zu mir passt. Seid vorsichtig, Leute. Auch wenn ihr es nicht sagt, alle diese Dinge, denkt ihr es vielleicht trotzdem. Und selbst wenn ihr es nicht denkt oder sagt, zeigt es sich vielleicht trotzdem in eurem Leben. Lasst uns immer vorsichtig bleiben. Weiter geht's. Noch drei Beschwerden. Beschwerde Nummer 5.
Da nahm es sich Korach heraus, der Sohn Jisas, der Sohn Kehats, des Sohnes Levis, ferner Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, die Rubiniter. Sie erhoben sich in Moses Gegenwart, zusammen mit 250 Israeliten, Anführern der Gemeinde, Berufene der Festversammlung, angesehene Männern. Sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen: Das ist zu viel. Alle sind heilig, die ganze Gemeinde, und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn?
Hier ist eine weitere Beschwerde gegen die Führung Moses. Sie sagen: Hey, wir sind alle heilig und das Volk Gottes. Was übrigens stimmt. Dann sagen sie: Warum bist du so besonders, Moses? Nun, sie scheinen vergessen zu haben, dass Moses von Gott zu ihrem Anführer erwählt würde. Die Bibel sagt, dass Gott bestimmte Menschen zur Leiterschaft beruft und bestimmten Menschen besondere Aufgaben und Autorität gibt. Und die Bibel sagt, dass wir die Leiterschaft in Gottes Gemeinde respektieren sollen. Was Korach und die anderen empfanden, können auch Christen empfinden. Denn jeder Christ ist heilig. Und der Herr ist in unserer Mitte. Sogar noch mehr als diese Leute, denn wir sind durch das Blut Jesu geheiligt und haben den Heiligen Geist bei uns. Dennoch gibt es in der Gemeinde, die Jesus gegründet hat, Diener, denen die Aufgabe übertragen würde, zu leiten. Und manchmal geht damit eine Rolle einher, die mit einer gewissen Autorität verbunden ist. Das sind biblische Wahrheiten. Ich weiß, dass dies in der Vergangenheit schlecht gemacht wurde, in unserer Gemeinde und in vielen, vielen anderen auch. Aber ich bin so dankbar für diese Gemeinde, weil ich das Gefühl habe, dass ihr euch freut, mich hier als Diener und Leiter zu haben. Danke an euch, wirklich. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch darüber freut, dass ich Evangelist bin und dass ihr es schätzt, dass ich diese Rolle in der Gemeinde ausfülle. Ich bin so dankbar, dass ihr mir erlaubt habt, meine Berufung zum Dienst und zur Leiterschaft in dieser Gemeinde zu leben. Aber wenn ihr negative Gefühle gegenüber Gemeindeleitern, Ältesten oder Evangelisten habt, solltet ihr mit jemandem sprechen, der euch helfen kann. Nicht um euch zu beschweren, sondern um darüber zu reden. Jeder aus dem Gemeinderat, unser Leitungsteam, ist gerne bereit, darüber zu sprechen. Und auch alle unsere Bibelkreisleiter können euch dabei helfen. Und ich werde versuchen, immer wie Moses zu sein, der ein demütiger Leiter war, dem Volk diente und sich auf Gottes Kraft und Autorität verließ, nicht auf seine eigene. Aber ich danke euch, dass ihr mich liebt, mir vertraut und mich unterstützt. Danke euch. Aber wir haben noch zwei Beschwerden, okay? Weiter zu Beschwerde 6. Danke, Bro.
Im ersten Monat kam die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste Zin und das Volk ließ sich in Kadesh nieder. Dort starb Miriam und wurde auch dort begraben. Da die Gemeinde kein Wasser hatte, rotteten sie sich gegen Mose und Aaron zusammen. Das Volk haderte mit Mose. Sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Warum habt ihr das Volk des Herrn in diese Wüste geführt? Nur damit wir hier zusammen mit unserem Vieh sterben? Wozu habt ihr uns aus Ägypten hierher geführt? Nur um uns an diesen elenden Ort zu bringen? Eine Gegend ohne Korn und Feigen? Ohne Wein und Granatäpfel? Nicht einmal Trinkwasser gibt es.
Ohne Wein, das ist schwer, oder? Aber nicht einmal Trinkwasser gibt es. Diesmal ist Moses nicht allein. Das Volk wendet sich gegen Moses und Aaron. Was übrigens schrecklich ist. Ihre Schwester ist gerade gestorben. Und was macht das Volk? Es greift sie an. Auch Leiter haben Gefühle, Leute. Das war besonders schwer für Moses. Es führte ihn sogar zur Sünde, wodurch er aus dem gelobten Land verbannt würde. Es ist eine wirkliche traurige Geschichte. Die Gemeinschaft hätte ihn unterstützen sollen. Aber stattdessen hatten sie ihre eigenen Beschwerden und kümmerten sich mehr um ihre eigenen Lasten als um seine. Und so griffen sie ihn nur wenige Tage nach dem Tod seiner Schwester an. Wow! Das führte dazu, dass Moses sündigte, was ihm anzulasten ist. Aber die ganze Sache verlief schlecht und führte dazu, dass er aus dem gelobten Land verbannt wurde. Das eigentliche Problem hierbei ist jedoch, dass die Menschen einfach keinen Glauben an Gott haben. Gott hat ihnen bereits gesagt, dass er für sie sorgt und dass er ihre Kinder am Leben erhalten wird, damit die nächste Generation das gelobte Land betreten kann. Und was sagen sie? Es gibt kein Essen und kein Wasser. Wir werden sterben. Sie sind so dramatisch. Ihre Beschwerden zeigen nur, dass sie keinen Glauben an Gott haben. Die letzte Beschwerde ist ähnlich. 4. Mose 21.
Die Israeliten brachen vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Das Volk aber verlor auf dem Weg die Geduld. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung.
Sie beschweren sich ja einfach nur, weil sie ihre Geduld verloren haben. Danke für eure Geduld. Wir haben viel vorgelesen und danke Christian für alles. Aber sie beschweren sich hier einfach nur, weil sie ihre Geduld verloren haben. Sie wollen nicht nach Gottes Willen handeln, weil sie der Meinung sind, dass Gottes Weg zu schwer und zu langwierig ist. Sie glauben, dass ihnen mehr zusteht. Eigentlich haben sie keinen Anspruch auf irgendwas. Ohne Gott wären sie immer noch Sklaven in Ägypten, würden jeden Tag geschlagen und ihre Söhne bei der Geburt ermordet. Aber sie haben vergessen, wie schlimm es war, bevor Gott sie gerettet hat. Lass uns niemals so sein wie sie und vergessen, wie gut das Leben mit Gott ist. Gottes Weg ist immer besser als ein Leben ohne Gott. Ich werde zu diesem Abschnitt nicht mehr sagen, denn nächste Woche wird Chan über 4. Mose 21 und die Küpferschlange predigen. Aber nun haben wir uns die 7 Beschwerden in 4. Mose angesehen. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, sind wir gar nicht so anders. In ihrer Lage würden wir uns wahrscheinlich auch beschweren. Denn schau uns doch an. In unserer Lage. Wir haben so viel Gutes um uns herum. So wenig, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Und trotzdem beschweren wir uns ständig. Wir sind Experten darin, Dinge zu finden, über die wir meckern können. Aber ist das eine gottgefällige Haltung? Nein. Schaut mal Philipper 2, 14 bis 15 an. Tut alles ohne Mühren und Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten in einer verkehrten und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Was sollten wir also tun, ohne zu mühren? Alles! Alles! Leider machen das viele Christen heute genau umgekehrt. Sie mühren über alles. Lasst uns nicht so sein. Lasst uns diejenigen sein, die wie Lichter in einer dunklen, mührenden Welt leuchten. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit einigen Freunden zusammensaß. Und sie alle sehr negativ über einen anderen Freund sprachen. Der andere Freund war nicht da. Es war nur Klatz und Schratz. Nichts Böses, aber es war auch nicht nett. Und ich fühlte mich unwohl. Ich war schon jünger. Also habe ich nach ein paar Minuten einfach dazwischen gesprochen und gesagt, wisst ihr was, Leute? Ich finde, dass er mir gegenüber wirklich rücksichtsvoll ist. Manchmal kann er zwar nervig sein, aber ich bin wirklich dankbar für ihn, dieser Freund. Und es war, als würde man in einem Raum voller Kakerlaken das Licht einschalten. Alle Negativität verschwand. Alle sagten, ja, er ist großartig. Und man sagt, er hat mir einmal beim Umzug geholfen. Er ist ein toller Freund. Und jemand anderes meinte, ja, ich verbringe tatsächlich viel Zeit mit ihm allein. Und in diesem Zusammenhang ist es einfach wunderbar, mit ihm zusammen zu sein. Diese Leute haben gerade 5 Minuten lang gejammert. Und ein einziger Kommentar von mir hat die ganze Stimmung verändert. Er hat ihre Negativität ans Licht gebracht und sie vertrieben. Jammern führt zu noch mehr Jammern. Negativität erzeugt Negativität. Aber Dankbarkeit und Positivität vertreiben sie. Hier ist eine weitere Passage aus dem Philipperbrief von Kapitel 4. Christian.
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und flehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Jesus Christus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaftig, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht.
Gott möchte nicht, dass wir mühren und jammern. Er möchte, dass wir uns über das freuen, was er uns gegeben hat. Er möchte, dass wir mit Dankbarkeit zu ihm sprechen. Er möchte, dass wir uns auf die guten Dinge um uns herum konzentrieren, nicht auf das Negative. Es gibt immer gute Dinge zu sehen, wenn wir uns dafür entscheiden, sie zu betrachten, über die negativen Aspekte hinwegzudenken. Es ist erstaunlich, wie eine einfache Änderung der Perspektive alles verändern kann. Etwas, das man nicht möchte, kann tatsächlich zu etwas werden, das man liebt. Die Israeliten sollten Gott lieben, seinen Plan lieben, sein Mana lieben, das gelobte Land lieben, Moses lieben. Aber sie entschieden sich dafür, sich auf das Negative zu konzentrieren und zu klagen. Und wegen ihres Klagens ließ Gott diese Generation nicht in das gelobte Land einziehen. Er wollte nicht, dass ihre Negativität und ihre giftige Stimme Teil seiner besonderen Menschen und ihres Landes würden. Und genauso verhält es sich heute mit der Gemeinde und den Christen. Gott möchte nicht, dass wir Nörgler sind. Er möchte, dass wir Licht sind. Er möchte nicht, dass wir undankbar sind und jammern. Er möchte, dass wir dankbar sind. Er möchte, dass wir uns auf das konzentrieren, was gut und lobenswert ist. An dieser Stelle der Predigt werde ich Gott gehorchen. Ich könnte noch weitere 10 Minuten darüber predigen, warum wir uns beschweren, worüber wir uns beschweren und euch alle sagen, dass ihr damit aufhören sollt. Aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Seht mal, ich kann das ganz schnell machen. Hört auf zu mühren. Okay. Seid ihr? Dieser Teil ist jetzt erledigt. Versuchen wir, das ist doch einmal mit diesem Teil, dem Teil, in dem wir uns auf das Gute konzentrieren. Die Gemeinde in 4. Mose beschwerte sich so sehr über Gottes Plan für sie und die Gemeinde, die er aufbaute. Aber wenn ich hier stehe und diese Gemeinde betrachte, sehe ich so viel von dem, was Gott hier getan hat und hier tut, in diese Gemeinde, das lobenswert ist. Deshalb möchte ich euch einige Dinge mitteilen, die ich an dieser Gemeinde liebe und die ich daran liebe, ein Jünger zu sein. Ist das okay? Seid ihr bereit? Okay. Ich liebe die engen persönlichen Beziehungen, die ich als Christ habe. Bevor ich Jünger wurde, hatte ich viele tolle Freunde, aber die Verbundenheit unter Christen ist so viel größer. Ich liebe es, mich regelmäßig mit anderen zu treffen, um über das Leben zu sprechen und das ganz ehrlich. Ich schätze es, dass es als Junge normal ist, über das zu sprechen, was schwer und schwierig ist, und meine Kämpfe zu teilen. Ich finde es toll, wie normal das in unserer Gemeinde ist. Wir haben Jüngerschaftsgruppen, in denen jedes Gemeindemitglied eine kleine Gruppe von Menschen hat, mit denen es sein Leben teilen kann. Einige Gemeinden haben Mühe, 5-10% ihrer Mitglieder für eine solche Gruppe zu gewinnen. Hier ist das für alle ganz normal. Boah, das ist erstaunlich. Und wir bieten Bibelstudien für alle an. die neu in der Gemeinde sind, damit sie mehr über Jesus erfahren und ebenfalls diese engen Beziehungen erleben können. Ich finde es toll, dass wir mit allen, die in unsere Gemeinde kommen, gemeinsam die Bibel lesen. Das ist wirklich toll. Wir nehmen es ernst, die Bibel zu unserem Maßstab zu machen. Ich schätze es sehr, dass man, wenn man unsere Schwestergemeinde auf der ganzen Welt besucht, darauf vertrauen kann, dass die Menschen dort die gleichen grundlegenden Überzeugungen teilen. Wow, das ist erstaunlich. In vielen Gemeinden weiß man nicht, ob der Nachbar neben einem jemals die Bibel gelesen hat. Man kann definitiv nicht sicher sein, ob die anderen Mitglieder dieselben Vorstellungen von Erlösung haben. Wir sind eine Gemeinde, die nach Einheit in Beziehungen und Lehre strebt, so wie es die Bibel gebietet. Außerdem finde ich es toll, dass wir einander unsere Sünden bekennen. Bevor ich ein Jünger wurde, hatte ich so viele Sünden, von denen ich mich abwenden wollte, aber ich könnte es nicht, weil ich niemanden hatte, der mir half. Dann traf ich Jünger, die mir die Kraft der Sündenbekenntnis lehrten. Und plötzlich waren Dinge, die mir unmöglich erschienen, leicht zu ändern. Und das gilt nicht nur für junge Menschen und Neulinge hier in der Gemeinde. Es gibt Männer in dieser Gemeinde, die älter sind als ich und mir ihre Sünden bekannt haben. Nicht, weil sie müssten, sondern weil sie es wollten. Weil sie rein und heilig sein wollen, während sie Jesus nachfolgen. Wow. Und ich bin dankbar für solche geistlichen Männer, die in ihren Familien und in der Gemeinde eine Führungsrolle gerne übernehmen. Aber es geht uns nicht nur darum, um uns selbst zu helfen. Ich finde es toll, dass diese Gemeinde sich leidenschaftlich für die Mission Jesu einsetzt. Jede Woche sind Mitglieder dieser Gemeinde auf den Straßen unterwegs, um ihren Glauben zu verkünden. Kennt ihr das? Jede Woche, das ist krass. Wir möchten teilen, was wir haben. Wir laden unsere Freunde und Nachbarn ein, das Evangelium zu hören. Und wenn jemand Neues zu uns kommt, laden wir ihn ein, gemeinsam mit uns die Bibel zu lesen. Denn wir wissen, dass eine großartige Gemeinde zwar wunderbar ist, aber niemanden retten kann. Wir glauben an die Kraft Jesu und des Evangeliums, Menschen zu retten. Und genau das verkünden wir zu Menschen. Wir lesen immer gemeinsam mit anderen Menschen die Bibel. Wir sind eine Gemeinde, die Menschen dabei unterstützt, Jünger Jesu zu werden. Und wir investieren in die Mission anderswo, indem wir Schwesterngemeinden in ganz Europa Spenden zukommen lassen, Ukraine, damit sie Mitarbeiter einstellen und das Evangelium dort verbreiten können, wo sie sind. Es ist so cool, dass wir Teil einer internationalen Gemeinschaft sind. Wir können überall auf der Welt hingehen und werden willkommen geheißen. Ein Junge kann nach Hongkong, London, München, Zürich? Ja, yeah, okay. Lima, Peru, Denton, Texas. Und dort Familie finden. Man kann Menschen finden, die einen zum Essen einladen und einem ein Bett zur Verfügung stellen. Und viele von euch hier tun das für unsere Brüder und Schwestern aus aller Welt, die Berlin besuchen kommen. Wir sind eine echte Familie. Und wie eine echte Familie sind wir eine Mehrgenerationenfamilie. Hier gibt es viele, viele Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir haben Eltern und Großeltern. Haben wir Großeltern? Wie heißt es? Great Grandparents. Ja, noch nicht? Keine? Doch? Ja, Amen. Wir haben great grandparents. Das ist so cool. Und wir haben großartige Gottesdienste mit großartiger Anbetung. Wir haben mehrere Liedleiter und verschiedene Arten der Anbetung. Wir singen A Cappella-Lieder mit Instrumenten, moderne Lieder, ältere Lieder, deutsche Lieder, englische Lieder. Wir haben auch großartige Kleingruppenleiter, die uns allen dienen. Sie sind gastfreundlich und spirituell. Sie kümmern sich um die Gemeinde und sorgen dafür, dass alle miteinander verbunden und spirituell stark sind. Ich könnte ehrlich gesagt den ganzen Tag so weitermachen. Es gibt so viel, wofür ich dankbar bin. Es gibt so viel, worüber ich nachdenken kann, was lobenswert ist. Das ist meine Herausforderung für euch alle heute. Denkt einmal darüber nach. Bin ich kritisch gegenüber Jesus geworden? Gegenüber seiner Gemeinde? Beschwere ich mich über die Gemeinde? Oder konzentriere ich mich auf das Gute in ihr und lobe sie? Die Gemeinde ist die Braut Christi. Wir sollten uns nicht über die Frau Jesu beschweren. Lass uns nicht wie Israel in der Wüste sein. Lass uns Gott dankbar sein. Lass uns daran denken, dass Jesus gestorben ist, um uns heilig zu machen, die Gemeinde zu einer strahlenden Braut, ohne Makel und Fehler zu machen. Und so sieht er uns auch. Ohne Fehler, ohne Makel. Lass uns die Gemeinde genauso sehen. Lass uns Gott, seinen Plan und seine Gemeinde mit einer positiven und dankbaren Haltung betrachten. Eigentlich nach der Gottesdienst, wähl eine Sache, die dir an der Gemeinde gefällt und erzähl sie jemandem neben dir. Okay? Auch wenn du heute zum ersten Mal hier bist, du bist seit 1,5 Stunden schon hier und ich bin sicher, dass dir etwas gefallen hat. Hoffentlich. Aber ich bin sicher. Und sei nicht albern, nimm dir einen Moment Zeit, um nachzudenken und etwas zu sagen, was du wirklich lobenswert an der Jüngerschaft und der Gemeinde findest. Und lass uns darüber sprechen in unserer Gemeinschaft nach der Gottesdienst. Okay? Sind wir einig? So, wir werden noch ein Lied singen und dann Abendmahl nehmen.